heute im Gespräch mit der Flötistin, Musikerin, Kollegin, Frau Elisabeth Möst. Und ich freue mich sehr, dass Sie nach Köln gekommen sind. Guten Morgen, liebe Frau Möst.
Guten Morgen, Frau Markowina. Und gleich zu Beginn herzlichen Dank für diese wunderbare Einladung.
Wie schön. Ich bin ja furchtbar neugierig und ich weiß einiges von Ihnen, aber wir wollen uns ja über die Dinge der Kunst und des Lebens unterhalten. Und deswegen will ich ganz viel von Ihnen wissen.
Gerne.
Liebe Frau Möst, Sie sind Musikerin. War das von Anfang an Ihr Wunsch, Flötistin zu werden, Flöte zu studieren, oder gab es andere Ideen in Ihrem Leben?
Also ich habe ja einen zweiten Beruf. Ich habe ja nicht nur Konzertfach Querflöte studiert, sondern auch ein ganzes Medizinstudium absolviert. Och. Das ist so passiert, dass ich habe mit 8 Jahren die Querflöte entdeckt, obwohl ich eigentlich mit Geige begonnen habe, aber das war nicht ganz das Medium, mit dem ich mich ausdrücken wollte. Für mich war immer die Luft und das Tönen, das Singen das Wichtigste. Und habe dann, so wie jedes Kind in der Musikschule in Wels, wo ich aufgewachsen bin, begonnen, mit einem Lehrer, mit dem ich sehr gut zurechtgekommen bin. Und der hat dann das Talent in mir erkannt und hat gesagt, so ab nach Linz ans Konservatorium. Damals war es noch Konservatorium, habe dann nebenfach Klavier noch genommen. Und ich war parallel in der Schule sehr gut in den Naturwissenschaften und wurde von den Lehrern im Gymnasium sehr stark in die naturwissenschaftliche Richtung gedrängt. Ich hatte dann Gott sei Dank eine Klavierlehrerin, das war eine direkte Schülerin von Paul Bertores Koda, die, ja, Hildegard Kugler. Ich bin mit ihr noch immer in Verbindung. Und die hat dann das erkannt, hoppla, also hoffentlich geht es jetzt nicht komplett in die falsche Richtung. Ich komme selber aus einer Medizinerdynastie.
Wollte ich gerade fragen, erstmal Linz, ne? Sie kommen aus Linz.
Ich bin in Linz geboren.
Wie Bruckner, mehr oder weniger.
Wie Bruckner, genau. Und da gibt es ja den Spruch, in Linz beginnt's. Das dürfen sich die an die Brust schreiben, die wirklich in Linz geboren sind. Und ich komme aus einer Großfamilie mit 5 Geschwistern. Eigentlich waren wir 6, aber meine zweite Schwester ist sehr früh gestorben. Und meine Eltern haben früh entschieden, dass sie von Linz nach Wels ziehen und das Haus meiner Großmutter übernehmen. Und sie selber waren keine Berufsmusiker, hatten aber unheimlich tolles Verständnis für Kunst allgemein. Meine Mutter hat sehr gut Klavier gespielt. Sie hat sozusagen die musikalische Früherziehung ins Haus gebracht. Meine Eltern haben entschieden, jeder darf ein Instrument probieren. Wenn was draus wird, ist es okay. Und wenn nicht, dann eben nicht, dann ist es was anderes. Und ich bin die Jüngste. Und hat halt überall hingegriffen, aufs Klavier und das probiert. Und vor meinem Großvater war eine Geige da, eigentlich waren 2 Geigen da. Und ja, dann probiert man halt das, was einmal gerade da ist. Ne? Und ich traue mir das fast nicht zu sagen, die Geigenstunde war um 7 Uhr in der Früh. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ja, ja.
Die Situation damals in Wels war so, dass es keine Landesmusikschule war, sondern eine städtische, und man musste eine Aufnahmeprüfung machen, egal wie alt man war, also ob man 6 war oder 10 war. Und es gab eine einzige Lehrerin in Wels, die Privatunterricht gegeben hat, die einen für die Aufnahmeprüfung vorbereitet hat, und da ging dann nicht ganz Wels hin. Und wie bringt man also das unter, so viele Schüler, und da muss halt einer um 7 in der Früh kommen. Das war halt vom Unterricht. Ich habe das mit meinem dritten Bruder gemeinsam gemacht, und der ja dann bei der Geige geblieben ist und dann Dirigent geworden ist. Und ja, wir sind da hingegangen, um 7 Uhr
war da. Sind Sie Ihr Bruder, ist es der?
Dirigent Franz Welser-Möst.
Ah, das ist
genau.
Ihr Bruder?
Ja, also mein dritter Bruder.
Okay.
Und,
der jetzt in Cleveland ist,
genau.
Der immer die Wiener Philharmoniker
genau. regiert. Ja. Und ja, meine Mutter hat dann am Ende des Unterrichts mit den Schultaschen gewartet, hat die Geigenkästen übernommen, wir sind in die Schule, und meine Mutter ist mit den Geigenkästen nach Hause. Und es ist 1,5 Jahre so gelaufen, bis ich gemerkt habe, nee, ist nicht so meins, bin auf die Blockflöte umgestiegen, Altblockflöte, und mit 11 habe ich dann mit Querflöte begonnen, und dann habe ich eben diesen Weg genommen, Musikschule, Konservatorium. Und für mich persönlich war klar, dass mein Herz sozusagen für die Musik schlägt. Und das war ziemlich spannend, da Naturwissenschaft, Medizin, Querflöte. Und dann hatte ich leider das Pech, dass ich bei der ersten Aufnahmeprüfung durchgefallen bin in Wien mit der Querflöte. Das war aber ein blöder Zufall. Und ja, was macht man da? Irgendwas muss man studieren, und habe halt dann Medizin inskribiert. Und ich hatte dann eine Privatlehrerin, die gesagt hat, bitte lass dich da nicht abschrecken. Ich bereite dich nochmal vor, gib dir Unterricht und dann probierst du das noch einmal. Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Ne? Und ich war dann in der Medizin halt dann schon im vierten Semester, und ich habe dann meinem Vater immer wieder gesagt, nein, hör auf. Und das war damals so die Generation, dass man angefangen hat, macht man fertig. Ne?
Ja, war ja nicht das Schlechteste eigentlich.
War, ne? Auch, ja, im Nachhinein bin ich jetzt froh, weil ich ja Workshops halte über Körperhaltung, Atmung, und da hilft mir das medizinische Verständnis schon. Ja?
Klar. Also, sagen Sie, kennen Sie Eckhard Altenmüller?
Ja. Also nicht persönlich, aber von Vorträgen, von Büchern.
Ja, sehr vergleichbar, ne? Medizin,
genau,
in Freiburg.
Und Querflöte.
Ja, auch bei Aurel Nicolet, ne? Hat er studiert, glaube ich.
Ich glaube ja. Ja.
Und auch viele Geschwister.
Und viele Geschwister, das weiß ich nicht. Ja, ja, und die habe ich in Wien und in London studiert. Mein Lehrer damals in Wien hat auch schnell erkannt, dass das Herz für die Querflöte schlägt. Mhm. Auf die Querflöte bin ich gekommen durch eine Radiosendung. Ich war mit mir allein im Zimmer, habe Radio gehört, und da war ein wunderschönes Flötensolo. Ich glaube, dass es eine Beethoven-Symphonie war. Mhm. Und da hat es Klick gemacht und gesagt, das ist es. Und dann habe ich halt diesen Weg schön langsam finden müssen.
Ich verstehe. Haben Sie das, aber Sie haben das Medizinstudium dann parallel, wie haben Sie das gemacht? Medizin weiter studiert und die Flöte nebenbei, wie ging das?
Das bin ich gestern gefragt worden von einer medizinischen Angestellten von meinem Hausarzt, und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich könnte da keine Empfehlung geben, wie man das macht. Es ist mir jetzt so nach langer Zeit noch immer ein Rätsel, wie ich das geschafft habe. Also die Medizin war, habe ich zuerst begonnen, weil ja bei der ersten Aufnahmeprüfung durchgefallen bin. Mhm. Und dann ist das halt so parallel schräg verschoben gegangen. Ich habe, glaube ich, so, was ich mich erinnern kann, auf sehr viel verzichtet. Wenn die anderen in die Disco gehen, bin ich halt nicht in die Disco gegangen und habe geübt.
Was Musiker so tun, ja.
Mein Vorteil war, dass ich die Klaviernebenfachprüfung sehr schnell abschließen konnte, weil die Frau Kugler mich da sehr, sehr gut vorbereitet hat. Also das war eine wunderbare Zusammenarbeit, und wenn man dann ein Nebenfach abschließen kann, für das man auch üben muss, das ist natürlich dann schon, das war ein großer Brocken, der da weggefallen ist. Und ich habe sehr viel mitgemacht mit dem Musikgymnasium Linz. Ich selber war nicht im Musikgymnasium, ich bin in Wels im Bruckner-Gymnasium gewesen, habe aber beim Linzer Musikgymnasium sehr viel mit der Flöte ausgeholfen, bin bei Konzertworkshops, alles, was man da so macht, in einem Jugendorchester mitgefahren, war teilweise Mädchen für alles und habe das und jenes gemacht. Es war eine lustige Zeit, also verrückt, total verrückt. Und da habe ich natürlich unheimlich viel mitgekriegt. Und insofern sind mir dann die Fächer Musikwissenschaft und das Harmonielehre nicht so schwer gefallen. Mhm. Also das war ein ganz großes Plus. Mhm. Sonst, glaube ich, geht das nicht. Mhm. Nee. Also ich bin eigentlich mit einer großen Vorbildung nach Wien gegangen.
Verstehe. Aber Sie haben dann Medizin zu Ende studiert und Allgemeinmedizin, oder haben Sie sich noch spezialisiert?
Nein, das ist nicht spezialisiert, das ist ganz normal Allgemeinmedizin. Und ich habe dann 2 Jahre in einem Orchester gespielt, das war im Theater St. Pölten. Einfach, wenn man mal Geld verdienen möchte, dann schauen, wo geht's lang. Und habe aber dann gemerkt, ein Leben lang im Orchester sitzen möchte ich nicht. Mhm. Und habe mich entschieden für die Kombination Unterrichten, Kammermusik. Und das hat einmal mehr das, einmal mehr jenes. Mhm. Und habe dann die 2 letzten Lehrer, die waren für mich die prägendsten, die ausschlaggebendsten, wo ich genau das bekommen habe, was ich gebraucht habe.
Was war das?
Das war die Manuela Wiesler. Also jetzt Manuela Wiesler und dann in London William Bennett.
Und aber was haben Sie bekommen?
Was ich bekommen habe, ist erstens einmal eine ganz gesunde Einstellung fürs Berufsleben. Das war vor allem die Manuela Wiesler, die war international schon sehr bekannt. Die hat mir vor allem Dingen beigebracht, wie man sich verhält, wie spricht man mit jemandem, wenn man akquiriert, prescht man davor und sagt, bitte nur ich bin der Beste, oder wann muss man zurücknehmen. Und da hat sie mir immer so erzählt, wie sie das macht. Und so ein Satz ist mir noch in Erinnerung geblieben, höflich und bestimmt. Also man muss wissen, was man möchte, zaudern, das ist schon nicht so günstig, klar vortragen, das ist mein Ziel, aber höflich. Nicht, ich bin jetzt die Beste, oder sich klein machen ist auch nicht gut. Und das hat die Marlene Wiesler sehr, sehr gut vorgelebt. Und noch mehr Verständnis für den Körper. Da war sie sehr, sehr streng. Ich kam in eine Unterrichterin, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ja? Also körperlich jetzt. Und sie hat gesagt, nein, ich weiß ganz genau, da geht noch was. Und sie hatte recht. Und dafür bin ich ihr unheimlich dankbar, einfach mal zu fühlen zu dürfen, was in einem drinnen steckt, und nicht einfach vom Kopf her sagen, pff, geht nicht mehr. Das, da hat sie mich sehr geprägt, und auch bezüglich Klangfarben. Mhm. Und ein Satz ist mir auch noch in Erinnerung, sie hat gesagt, also wie es um die Körperarbeit ging, hat sie gesagt, weißt du, du musst alle Höhlen in deinem Körper mit Luft füllen, mhm, und in Schwingung bringen, mhm, sei es ein Loch im Zahn. Und immer wenn ich, ja, immer wenn ich das erzähle in meinem Workshop oder anderen Leuten, ist die erste Frage, gehst du zum Zahnarzt? Und ich sage dann,
ich brauche ja Löcher.
Ich brauche die Löcher, und prinzipiell erst nach dem Konzert. Im Konzert muss ich schwingen, so, also, dass es einfach herrlich ist. Ja. Das waren so prägnante Sätze, und das finde ich schön.
Das sind vor allen Dingen Bilder, ne?
Genau.
Die sie da vermittelt,
ja,
hat.
Hm. Und diese Bilder vermittle ich ja jetzt bei meinen eigenen Workshops. Diese Arbeit liebe ich. Und Willem Bennett war sehr konträr zu Manuela Wiesler. Mhm. Also da hat es in mir Spannung gegeben. Das war wirklich das eine extreme Yin und das andere Yang. Aber genau das habe ich gebraucht, damit es bei mir rund wird. Und insofern bin ich jetzt im Nachhinein dankbar, dass ich diese Spanne ausgehalten habe. Mhm. Und es war Manuela Wiesler selber, die gesagt hat, du gehst zu William Bennett. Das ist, mhm, einer der besten Lehrer, die es überhaupt, mhm, gibt. Mhm. Sie hatte recht. Das, wunderbar, wunderbar. Mhm. Und vor allem, er ist jetzt über 80. Mhm. Und was bei der englischen Pädagogik ich so geschätzt habe, mhm, dass er seiner Zeit weit voraus war. Mhm. Er hat uns alle zu einem Schauspielinstitut geschickt, mhm, auftreten lernen. Und da ging es gar nicht so sehr um Lampenfieber, sondern wie wirke ich auf einen anderen. Wirklich wie ein Soldat, der die Flöte so nimmt, und er kommt auf die Bühne und man hat das Gefühl, in der nächsten Sekunde werde ich von dem erschlagen. Ja? So zum Beispiel. Ja? Oder wie komme ich mehr in die Musik rein? Musiziere nur vom Kopf her, oder ist es in mir so drinnen, dass ich das auf dem Podium leben kann, mhm, und dadurch, mhm, springt es dann über. Mhm. Darauf hat William Bennett unheimlich viel Wert gelegt. Mhm. Also pure Technik war bei ihm sowas an...
Mittel zum Zweck, kann es sein?
Ja, Mittel zum Zweck. Und wenn man nur technisch gut gespielt hat, das hat nicht interessiert. Er hat, mhm, gesagt, ich fühle nichts, mhm, it's not amazing, mhm, I'm not amused, das war so seine Standardsätze. Mhm. Und dann hat er geholfen, wie man da hinkommt, dass das, mhm, farbiger wird, mhm, dass das bunter wird, dass das lebt. Ja? Einer meiner ersten Aufgaben in London war, erzähl mir eine Geschichte auf dem zweigestrichenen A. Mhm. Da haben wir furchtbar aufgeregt, weil ich dieses Spielchen noch nicht kannte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, brauchst du mindestens eine Tonleiter. Nein, ein Ton. Dann habe ich gesagt, bitte wenigstens eine halbe Tonleiter. Nein, ein Ton. Und dann habe ich verstanden, ich kann das A lang spielen, kurz spielen. Ich kann es mit der Farbe spielen, mit der anderen Farbe spielen. Ich kann es wattig spielen, wie wir Flötisten sagen. Ich kann es, mhm, staccato spielen, ich kann ein portato, mhm, spielen. Mhm. Ich kann es ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu tief spielen. Mhm. Und da entsteht eine wunderbare Geschichte. Ne? Mhm. Und das war ein ganz prägender Moment für meine Tätigkeit. Mhm. Sowohl für mich als Flötist, als ausübender Flötist, mhm, egal ob jetzt solistisch oder Kammermusik, und auch als Lehrer.
Ich verstehe. Klingt nach einem absolut großartigen Lehrer. Die ja. Russen sagen ja, mach eine Liebeserklärung mit C-Dur. Da sind wir ja schon verwöhnt im Vergleich genau. zu einem Ton. Aber wir haben natürlich beim Klavier nicht die Möglichkeit, so sehr mit unserem Körper und unserer, ja, unserem Atem zu arbeiten. Wir können das nur metaphorisch machen, übertragen mhm. und sehr viel Klangvorstellung reinbringen. Also bin ich ja fast ein bisschen neidisch. Aber ich muss sagen, ich lerne gerade immer dazu. Das ist genau das, was Musik ausmacht, völlig mhm. unabhängig vom ja. Instrument. Ne?
Und das ist auch, was ich von Willem Bennett mitgekriegt habe. Der hat ganz bewusste Flötisten zum Cello-Professor geschickt, zum ja. Klavierprofessor geschickt, zum, was weiß ich, Schauspielprofessor. Er war, die erste Frau war Cellistin und daher hat er dieses Streicherdenken vermitteln ja. können. Ja. Und das prägt dann Flötisten ungemein und hilft auch unheimlich, also unheimlich. So diese lange Bögen ziehen, indem man sie in die Rolle eines Streichers versetzt. Ja. Und er hat auch immer von der Streichersicht heraus unterrichtet. Nie so als der Flötist, ja, der nur auf den reinen Ton schaut und bis dann der oft so verkastelt in so bestimmte Ziele, stimmt die Atmung, ist der Ton rein, ne? Sondern immer von der Musik her. Und genau. Manuela Wissler war das auch schon so. Mhm. Ich kann mich an die erste Unterrichtsstunde bei der Manuela Wissler erinnern. Ich habe sie aufgefangen bei einem Konzert in Wien und da habe ich genau gewusst, das ist die, die mir das noch geben kann, was mir fehlt. Ich wusste nicht genau, was mir fehlt, aber ich habe es gespürt, da, ich brauche noch was. Und sie hat gesagt, ja, sie nimmt mich. Na, und ich, typisch so Flötist, komme in die erste Unterrichtsstunde bei Manuela Wissler und sage, stimmt der Ansatz, stimmt das und jenes? Und dann gesagt, wenn du nur an den Ansatz denkst, war das die letzte Stunde. Ja, aber sie hatte recht. Also zuerst war ich natürlich, um Gottes Willen, wo bin ich da gelandet? Nicht? Aber ja, ich habe verstanden, was sie vermitteln wollte. Sie hat gesagt, immer von der Musik her, dann wird sie der Ansatz auch so hinbiegen, wie du das dann brauchst. Ne?
Spannend.
Ja. Also es waren zwei ganz große Persönlichkeiten, ja. so verschieden, wie sie nur sein könnten, aber das hat das runde Bild bei mir dann ausgemacht. Da bin ich unendlich dankbar dafür.
Das glaube ich. Das muss man dann sein bei einer ja. so hervorragenden Ausbildung.
Ja, und es ist wirklich männlich-weiblich und ich glaube auch, dass viele Studenten sich trauen sollten, zu sagen, ich gehe jetzt einmal zu jemandem, der so anders ist und auch wenn es sich reibt, was kann ich da in mir durch diese Ecke, die ich nicht kenne, wo es sich so reibt, in mir entdecken und vielleicht sozusagen zum Erblühen bringen. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Also, viele sagen immer, man soll nicht zu einem anderen Lehrer gehen, weil das sich dann so beißt, aber vielleicht ist das dann ein zusätzlicher Kick sozusagen. Mhm. Ja.
Und wie ist es dann weitergegangen nach dem Studium? Wie ging Ihr Leben weiter?
Ja, also von Wien bin ich nach London, dann bin ich zurück. Ich habe dann die 2 Jahre in St. Pölten am Theater erlebt, war sehr lustig, muss ich sagen. Ich bin sehr froh um diese Erfahrung, also Zusammenarbeit mit Schauspielern, im Orchester, oft improvisieren müssen und bin dann aber unterrichten gegangen, ja, habe angefangen zu konzertieren, also jetzt auf einer Ebene, die nicht mehr das Senioren- und Altenheim ist, sondern eben ja bei Festivals und lernen, wie man akquiriert und schauen, ob man irgendwelche Unterstützer, Mentoren kriegt und so weiter. Und habe dann Wettbewerbe gemacht, als ich in London studiert habe, ich bei einem zeitgenössischen Wettbewerb mitgemacht, der ist mir sehr gut gelungen. Dann bei einem Wiener Wettbewerb, der von Boris Pirenou ins Leben gerufen worden ist, da war ich unter den Bläsern die Nummer 1, da habe ich mich sehr gefreut und ich bin dann auch mit Herrn Pirenou in Kontakt geblieben, habe für ihn einmal einen Meisterkurs in Wien gehalten, habe da und dort konzertiert und habe dann auch erfahren müssen, wie schwierig das manchmal ist und ich war nicht so der soziale Typ. Also wie geht man auf einen anderen zu? Wie formuliert man das? Ja, wen fragt man? Also das dauert, bis man das kapiert hat. Ja, und wie viel Konkurrenz es gibt, kann ich Nischen finden. Ich habe dann Nischen gefunden, indem ich Projekte mit Schauspielern entwickelt habe, dann meine meditativen Hörbilder, die ich entwickelt habe. Dann habe ich entschieden, dass ich die zweite Schiene nehme mit diesem Thema Körperhaltung, Atmung, was man irrsinnig Freude macht. Also da bin ich jedes Mal total glücklich, wenn mir so ein Workshop gelingt. Und da habe ich auch fixe Stätten, wo ich sage, das ist ein Selbstläufer, immer dasselbe Datum. Und das macht mir großen Spaß. Ich hatte dann dreimal, mich wundert selber, dass ich das eigentlich wie das überstanden habe, dreimal die Karriere unterbrechen müssen, aufgrund von einmal während einer schweren Infektion, musste dann das Querflötenspielen wieder neu anfangen. Ist zweite Mal nach einem Autounfall im Jahr 2010.
Oh Gott.
Und ist dritte Mal im Februar 2018. Das war ein Ereignis, was ich dann, als ich schon aus diesem Loch heraus war, ein Professor Schmidt in Berlin, dem Musikmediziner, erzählt habe. Ich war in Amerika, spielen bei einem Festival, kam zurück und ein paar Tage später stehe ich in der Früh auf und mein ganzer Kopf, mein ganzer Körper hat rebelliert. Ich wusste nicht mehr, wie das geht, wie man Flöte hält, wie man da reinbläst. Das war, wenn ich ganz ehrlich sein darf, der schwärzeste Tag meines Lebens, weil ich das Gefühl hatte, die ganze Existenz ist jetzt auf Null. Klar. Und mich da wieder rauszuholen, war so eine ganz bewusste Entscheidung. Ich meine, ich hätte um Frühpension ansuchen können und die habe gesagt, nee, ich pack's noch einmal. Ich habe dann einen Professor in Berlin gefunden, Professor Sickemann, der das verstanden hat, weil sein Lehrer, bei dem er studiert hat, nach einem Schlaganfall nicht mehr spielen konnte. Ich meine, es war kein Schlaganfall. Was es war, da hat der Professor Schmidt gesagt, das ist sehr schwer zu eruieren und kommt ganz, ganz selten vor. Also waren alles rebelliert, von Kopf bis Fuß. Und Professor Sickemann hat sich dann meiner angenommen. Wir haben halt angefangen mit Töneblasen.
Aber gibt es keinen Erklärungsansatz für das Phänomen? Ist ja eine Totalamnesie, oder? Nein, Sie wussten schon noch, wer Sie sind.
Und ich wusste, wer ich bin, ich wusste meinen Namen, ich wusste, wo ich wohne, aber bezüglich Flötenspielen.
Das gibt's doch nicht.
Ja, das war sowas an komisch und wenn ich es bildlich ausdrücken möchte, dann muss ich sagen, ein schwarzes Loch, wo es nichts mehr gibt. Also wie ein schwarzes Loch, wo es.
Aber was war mit Gefühlen? Ich meine, wenn man sich nicht erinnert, aber wenn Sie die Flöte sehen oder anfassen. Ist da nichts?
Also bezüglich Flöte hatte ich kein Gefühl, sonst hätte ich ja gewusst, wie es geht. Sonst hätte ich mir selber irgendwie rausholen können. So als Mensch jetzt, Zwischenmensch, ich wusste schon, was das heißt, jemanden schnell zu drücken oder so. Aber bezüglich Flöte war...
Unglaublich.
Ja. Und ich habe dann durch eine Kollegin eine Adresse in Essen bekommen von einer Dyspokinesis-Lehrerin. Und ich bin dann halt zwischen Essen und Berlin hin und her gefahren und habe dann Dyspokinesis-Übungen gemacht. Die Lehrerin ist auch gleichzeitig Psychologin und die hat genau das Gleiche gesagt wie der Professor Schmidt, dass das einfach nicht zu erklären ist und einfach nur schauen, dass alles, was das Querflötenspielen betrifft, neu programmiert wird. Ne? Den Fingern
ist
im Kopf.
Ist diesem Erlebnis denn irgendwas vorausgegangen? Irgendein Trauma möglicherweise? Nee. Haben Sie was erlebt? Was?
Also kein körperliches, nein.
Seelisch? Nee. Wenn ich fragen darf? Auch nee. Medikamente genommen? Irgendwelche?
Nee.
Es ist
nicht erklärbar.
Und im MRT hat man da was gesehen? Eine Einblutung oder irgendwas?
Nee.
Da war keine Spur?
Nix. Aus irgendeinem Grund hat mein ganzes System, ich drücke das jetzt nochmal so aus, rebelliert.
Über Nacht, Sie sind aufgewacht und es war weg. Ausradiert. Ich stelle mir das schrecklich vor.
Es war furchtbar. Also ich muss mir da wirklich zusammenreißen, dass mir da die Tränen nicht kommen. Das,
mir kommen sie.
Eine Null-Existenz, so eine schwarze Null-Existenz ist, ich drücke das jetzt nochmal so aus, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Ich bin ehrlich gesagt stolz, dass ich da raus bin.
Ja,
natürlich. Und ich freue mich ja riesig, dass ich die Corona-Zeit also dermaßen nutze, um Projekte zu entwickeln. Ich habe jetzt das Projekt Tau entwickelt. Ich bin jetzt Mitglied bei der Community Be Your Own Manager. Das ist BYOM, was der Herr Bernhard Keres ins Leben gerufen hat. Ich habe noch ein anderes Projekt, das ich in Salzburg aufbauen möchte, in den Startlöchern. Dann bin ich jetzt eingeladen worden von einem Pianisten aus Amerika, dass ich bei einem Zoom-Masterclass-Kurs mitmache, über 6 Wochen. Darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil es ein Einkommen ist. Ich tue und mache. Morgen kommt ein Artikel aus mir über dieses Tau-Projekt, was ich aufgestellt habe, in der Lippischen Landeszeitung heraus. Ich möchte.
Wie lange hat es denn gedauert, bis sich das regeneriert hat?
Also nach diesem Crash im Februar 2018. Ich glaube, das hängt davon ab, welche Ebene man ansieht. Also das rein Technische, dass man Läufe spielen kann, dass man sich hinstellt und das einfach spielt, würde ich sagen, so 10 Monate. Man hat ja Ansprüche, ich habe das auch mit Professor Sickemaner besprochen, er hat gesagt, natürlich habe ich, wenn man international konzertiert hat, Ansprüche, da gibt man sich nicht zufrieden, dass man einfaches kleines Sonatchen spielen kann, was Musikschüler nach 5 Jahren spielen kann. Ne? Da möchte man halt wieder
Ibea.
Ja, Ibea und die ganzen Klassiker spielen können. Ja. Ne? Das mit den Fingern ging dank dieser 2 tollen Persönlichkeiten, die mich da betreut haben, relativ schnell vorwärts. Das Emotionale zur Querflöte hat länger gedauert. Also da war schon eine Traurigkeit da, dass man denkt, kann ich das jetzt fühlen? Kann ich Syrinx von Debussy fühlen? Kann ich in das rein, so das was mir William Bennett gelehrt hat, dass man in der Musik drinnen sein muss, das hat länger gedauert. Da traue ich mir aber keinen Zeitpunkt anzugeben, weil das so ein schleichender Prozess ist. Da waren da schon so Schlüsselmomente, wo ich gewusst habe, mein Gott, ich freue mich jetzt wieder über Mozart-Titur-Konzert, was einer meiner Lieblingskonzerte ist. Ich freue mich wieder über was immer es ist. Ne? Ich bin froh, dass ich da raus bin. Und ich wünsche das niemandem.
Natürlich. Sagen Sie, haben Sie im Nachhinein irgendeine Erklärung dafür?
Nein.
Ist ja gespenstisch.
Ist gespenstisch. 2 Professoren von Detmold haben es gewusst. Denen habe ich es gesagt, weil ich zu denen ein Vertrauensverhältnis habe. Die waren sowas am Perplex. Die haben fast geheult, wie ich ihnen das gesagt habe.
Und das hat auch keinen Zusammenhang mit dem Autounfall möglicherweise, 8 Jahre zuvor? Nein,
ist viel zu weit weg.
Na, das weiß man ja nicht, was. Also würde einem helfen, wenn man es erklären könnte, ne?
Ja und nein. Also das haben die 2, die mir betreut haben, mal gesagt, unter Umständen reibt dann das mehr auf. Also sie haben gesagt, das Wichtigste ist, dass das alles neu programmiert wird, dass ich spielen kann, dass ich meinen Beruf ausüben kann. Wenn ich es irgendwann einmal verstehe, dann ist es gut. Wenn nicht, dann einfach akzeptieren, dass man seinen Beruf auf der Ebene wieder ausüben kann, auf der man mal war. Und damit bin ich im Moment einfach zufrieden. Und ich schaue einfach nur vorwärts, freue mich über die Projekte, die ich aufstelle, freue mich über sämtliche Einladungen.
Ja. Was hat Sie denn nach Detmold gebracht?
Reiner Zufall. Reiner Zufall. Ich war 10 Jahre in Göttingen und habe da eine Studentenklasse geführt bei einer privaten Akademie, die von einem Koreaner gegründet worden ist. Das war so eine Kooperation zwischen Göttingen und Kassel. Und da war ich die Flötendozentin und die mussten leider aus finanziellen Gründen reduzieren. Und wieso, wie es oft ist, trifft es dann als erstes die Holzbläser. Und musste halt dann irgendwie weiter schauen und bin dann halt in Detmold gelandet. Ich kannte Detmold schon, also es war jetzt nicht so ein Sprung komplett ins unbekannte Feld. Ich kannte das Kammerorchester, ich kannte ein paar Professoren, ich hatte mit ein paar Leuten von dort schon zusammengespielt. Ich kannte die, vor allem die Bibliothek, die sehr, sehr gut ist für Flötisten. Ja. Also es war jetzt nicht der Sprung in eine komplett neue Welt, überhaupt nicht.
Ja. Es ist so ungewohnt, weil die meisten, die in Detmold bleiben, haben dort studiert und dann bleibt man da. Ich habe noch nie gehört, dass jemand nach Detmold gezogen ist, aber ich kann es verstehen. Ich habe in Detmold studiert. Ich mag Detmold sehr gern.
Es ist auch eine schöne Stadt, muss ich sagen. Ja. Und ich muss schon immer wieder raus. Es ist eine kleine Stadt, also ich brauche auch die große Welt, aber man braucht von der großen Welt wieder den Rückzug. Und das ist etwas, was ich schon auch schätze. Also man kann dort eine gewisse Ruhe finden.
Ja.
Also gerade wenn ich von einem Festival komme, wo die Creme à la Creme dort ist und es ist hektisch und anstrengend, dann braucht man etwas, was einfach zur Ruhe bringt.
Sagen Sie, wie geht's? Wie haben Sie das finanziell geregelt mit dem Mut zur freien Szene, immer frei zu sein? Das ist ja schon ein Schritt im Leben.
Das ist ein Schritt. Also die Absicherung ist durchs Unterrichten.
Ja.
Und das ist so abgesichert, dass ich nicht jeden Tag drüber nachdenken muss, kann ich die Miete zahlen, kann ich mir was zu essen kaufen. Und ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich brauche ein gewisses Maß an Freiheit. Und als ich da im Orchester war, habe ich gemerkt, nee, ich habe mich immer mehr wie ein Beamter gefühlt. Also das ist jetzt keine Kritik am Orchester selbst, aber es ist halt einmal so, um 4 ist Schluss und um 9 wird begonnen. Und ich habe mir gedacht, auf Dauer ist das nicht meins. Ich misse diese Zeit, also ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Es hat mir Spaß gemacht, habe ein bisschen in die Musical-Welt reinriechen können. Aber um meine Ideen umsetzen zu können, habe ich mehr Freiheit gebraucht. Und ja, ich wundere mich auch, da habe ich gewisse, da bin ich irgendwie tough, Gott sei Dank. Das ist so meine Stärke. Das zieht dann einfach durch. Das ist meine Idee und das zieht durch. Das ist, ich glaube, wenn ich diese Stärke nicht hätte und diese Zielgerichtetheit, dürfte ich das nicht machen.
Das verstehe ich gut. Sagen Sie, Sie haben Schüler und geht das denn online im Moment? Können Sie gut und online unterrichten?
Ja, also es gibt natürlich, Abstriche, die man machen muss, weil die Übertragung nicht so ideal ist. Ich hoffe, dass da technische Fortschritte geben wird. Ich finde, ich habe mit den Schülern und Studenten, die habe eigentlich zu 99% nur wirklich guten Willen zu dieser Form von Unterricht entgegengebracht bekommen. Gewisse Sachen kann man nicht so machen. Also am Ton arbeiten auf der Flöte ist schwierig.
Ja, das stelle ich mir vor, ja.
Das ist schwierig. Ich habe mir gedacht, so, dann mache ich halt manchmal eben so eine Körperstunde draus. Oder wenn wer rhythmische Schwierigkeiten hat, dann macht man eine Rhythmikstunde draus. Wenn wer noch keinen Zugang hat zu Bach zum Beispiel. Ich mache jetzt gerade mit einer sehr, sehr guten jungen 16-jährigen Schülerin Bach die Moll-Suite für Flöte und Gitarre. Und dann machen wir halt harmonische Analysen und sage, wie macht man das beim Bach? Die ist bezüglich Tonentwicklung sehr weit, dann ist das jetzt nicht unbedingt die Priorität, dann mache ich halt was anderes draus. Und denke mir, dann lernen die halt einfach andere Gesichtspunkte von der Musik kennen.
Ja.
Oder ich lasse halt einen Zweivierteltakt einmal treten auf dem Stand, dass das einmal in den Körper reingeht und nicht nur vom Kopf her. oder man macht ein bisschen Musikgeschichte draus. Ja, warum hat er das geschrieben, dieser Komponist? Was war die Inspiration?
Da hatten wir ja neulich ein sehr schönes Gespräch im Online-Seminar. Ich war da, haben Sie gute Beiträge.
Ja.
Da freue ich mich immer noch drüber.
Danke, danke schön.
Sagen Sie, wie ist es denn mit Ihrer Familie? Haben Sie, was ist aus Ihren anderen Geschwistern geworden? Sind noch mehr Musiker dabei unter Ihnen?
Mein erster Bruder ist Facharzt für Mikrobiologie und Hygiene in Innsbruck. Mhm. Der hat jetzt voll zu tun
während der Corona-Zeit.
Er hat gesagt, das war noch nie so anstrengend. Es liegt immer sehr am Herzen. Also der denkt da sehr mit und arbeitet mit Politikern zusammen und schaut, dass er wirklich das Beste aus der Krise machen kann. Dann mein zweiter Bruder hat Germanistik und Geschichte studiert und unterrichtet an einem Gymnasium in Oberösterreich und ist Fußballfreak, hat Klavier gelernt, das war aber nicht seins. Mein erster Bruder hat auch Klavier gelernt, der war sehr, sehr gut am Klavier, aber er hat sich keinen Beruf damit vorstellen können. Und es war sehr früh klar, dass er Medizin machen wird, so wie mein Vater war ja Mediziner. Meine Schwester ist Physiotherapeutin, ist Hobby-Cellistin, die ist Linkshänderin und hat ursprünglich mit Klavier begonnen und die untere Stimme war immer lauter als die obere. Und mein Vater hatte dann die Idee, Cello auszuprobieren und das war dann ihr's. Ne, mit der linken Hand, da kann sie so richtig durchgreifen, damit ist sie sehr glücklich. Ja. Und dann eben der Dirigent und ich.
Und wie ist es im Moment mit Feiertagen und sehen Sie Ihre Familie, wenn Sie in Detbold sind? Und Sie sind ja alle in der Welt verstreut irgendwie.
Nein, die sind eigentlich alle nach Österreich zurückgekommen. Ja, also wir müssen halt jetzt nochmal über Telefon uns zusammenhalten. Ich bin immer mehr in Österreich, weil ich ja immer mehr mit österreichischen Musikern und Komponisten zusammenarbeite. Auch dieses Projekt Tau, was ich jetzt durchziehe, ist nur mit Österreichern.
Worum geht es denn da?
Tau ist also dieses Kreuz vom, das ist geschwungene Kreuz. Es ist so, dass im September 2020 eine Kärnten- und Kulturstiftung gegründet worden ist. Und die haben den ersten Aufruf gestartet mit dem Thema Umbrüche. Ich habe das rein zufällig über eine Newsletter von musikaustria.at erfahren. Und zuerst haben wir gedacht, ach, rein in digitalen Papierkorb, ich Oberösterreicherin, ursprünglich Kärnten, ja, weiß nicht so recht, Kärnten kenne ich nicht so gut. Und aus irgendeinem Grund hat mich das geritten, habe das wieder aus dem digitalen Papierkorb rausgezogen. Und dann haben wir gedacht, warum nicht einfach mitmachen? Also der Aufruf war an alle österreichischen Künstler, egal ob Schauspieler, ob Musiker, ob irgendwas anderes. Und man soll mit dem Thema, mit dem Projekt, was man zum Thema Umbrüche aufstellt, das Bundesland Kärnten bekannter machen, mit über österreichische Grenzen hinaus und mit der Bedingung, dass es eine Nachhaltigkeit hat. Und dann haben wir gedacht, ich probiere es. Haben wir gedacht, was gibt es in Kärnten, was kann ich als Musikerin machen? Habe von Nord nach Süd, von West nach Ost in allen Himmelsrichtungen gegoogelt, stundenlang, tagelang und bin dann zufällig auf die Fastenbilder von Valentin Oman gestoßen. Das ist ein österreichischer Maler, aber mit slowenischen Wurzeln. Der hat im 1991 im September den Balkankrieg miterlebt. Und das war für ihn so erschütternd, dass er sozusagen seinen eigenen Kreuzweg sozusagen gemalt hat. 13 Bilder sind sozusagen Schrecken, Gewalt. Und das 14. Bild ist das Hoffnungsbild. Also es wird irgendwann einmal Schluss sein, es wird gut werden. Und die Bilder sind sehr ausdrucksstark und dann haben wir gedacht, das ist es, das lasse ich vertonen. Und habe dann schrittweise ein Team gebildet mit 4 Komponisten, habe jetzt in ganz Österreich herumtelefoniert, welcher Komponist kommt in Frage. Und haben dann mit Sitzungen, einmal in der Woche, mit Zoom-Sitzungen, Projekt aufgestellt, wie wird es fair komponiert, wer komponiert was, wer komponiert welche Bilder, welche Instrumentalisten laden wir ein und haben dieses Projekt dann bei dieser Stiftung eingereicht. Ende März gibt es die Entscheidung. Wir sind natürlich überzeugt, dass wir gewinnen. Sonst darf man das nicht machen, wenn man nicht überzeugt ist. Und es wird auf YouTube aufgenommen, es wird weltweit dann handelbar sein. Es kann jeder diese Uraufführung, die im September dann 21 stattfinden wird, anhören, für eigene Zwecke nutzen. Wir werden sicherlich diese Musik dann noch da und dort aufführen. Das wird dann noch ein weiterer Prozess.
Sehr interessant. Welche Besetzung ist es denn?
Also wir haben die Instrumente Gesang, Flöte, Horn, Klarinette, Cello und Akkordeon. Und die Bilder sind also nicht immer für alle sechs Instrumente, sondern je nach Inhalt, je nachdem, was man ausdrücken möchte, einmal nur für zwei oder für vier oder je nachdem, was die Komponisten ausdrücken möchten.
Boah, ich drücke die Daumen.
Ja,
danke. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht klappt. Und ich weiß von Ihnen, dass Sie auch Gedichte schreiben?
Gedichte, das ist also rein privat, also ja. So zum Geburtstag. Aber ich habe eine kleine Kindergeschichte geschrieben, was der Schnee dir sagen kann. Aha. Das war für den Geburtstag von meinem Neffen, als er noch klein war. Der hat vor Weihnachten Geburtstag und ich mir dachte, hab nichts. Ich brauche was. Und auf einmal war die Geschichte da. Da geht es also um Schneeflocken, die zu Buchstaben werden. Aha. Und die Buchstaben haben dann eine gewisse Botschaft. Und das zweite ist so ein kleines Büchlein, Spaghetti Polonaise, also Wortspiel. Ja. Da habe ich einfach, als ich noch kleine Kinder unterrichtet habe, so Kindermund sozusagen, aber auf musikalische Ebene gesammelt. Ja. Und das das hat dann der Papierfresschen Verlag übernommen. Ja. Und dieses Wortspiel Spaghetti Polonaise ist so entstanden, ich habe einem kleinen Schüler ein Menuett, einen Polonaise aufgegeben. Und er wusste nicht, was das ist, er hat das noch nie gehört. Und er sagt ganz frisch von der Liebe weg, also ich esse Spaghetti lieber mit Basilikumsauce. Ja, und auf diesen Kindermund habe ich also eine Sammlung draus gemacht. Ja. Und das, was Sie mit Gedichte angesprochen haben, das ist rein privater Natur. Also irgendein Fest, irgendein 60. Geburtstag, irgendein, keine Ahnung, ja, goldene irgendwie, Hochzeit.
Irgendwie war das schon mal irgendwas hatte ich davon gehört. Das ist halt so, was ich gehört. Ja, ist ja unglaublich. Das ist ja unendlich kreativ. Wie geht's Ihnen denn im Moment so ganz ohne Konzerte? Hoffen Sie, dass die bald wieder kommen? Oder vermissen Sie eher nichts?
Also nichts vermissen. Ich glaube, da wäre ich dann kein echter Berufsmusiker. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Berufsmusiker die Konzerte nicht vermisst. Also ich habe jetzt die Chance, dass ich bei diesem Nextus Festival, was ins Leben gerufen worden ist, mitmache. Ich habe mich da freiwillig gemeldet. Meine große Hürde ist jetzt die Technik.
Was ist das für ein Festival?
Das ist von dieser Community von Be Your Own Manager, von Bernhard Keres, ins Leben gerufen worden. Und es konnte sich jeder von der Mitglied ist bei dieser Community melden, ob er mitmachen möchte. Ich habe das Thema genommen Nature and Birds und habe vier Komponisten gewählt, die dieses Thema bearbeitet haben. Sind alle 20. bis 21. Jahrhundert.
Ist Messiaen dabei?
Bitte?
Messiaen, dachte ich gerade.
Nein, das ist wäre mit Klavier. Und dadurch, dass das ja mit Zusammenspiel also ein bisschen kompliziert ist, habe ich lauter Solowerke genommen. Und das muss ich jetzt aufnehmen und dieses Video wird dann also übertragen bei dem Festival. Also das ist schon mal der erste Schritt so in Richtung, ich habe wieder was zu tun. Ich habe mir dann mit mir selber ausgemacht, ich nehme Werke her, die ich schon länger einstudieren wollte, die revidieren wollte und nutze die Zeit, das wirklich auf Hochglanz zu bringen. Es ist ein bisschen komisch, weil man das nie jemandem vorspielen kann, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hilft nichts. Zusammenreißen, Zeit nutzen, neue Werke kennenlernen, einstudieren, akquirieren, vernetzen, neue Werke entdecken.
Klingt nach ausgefüllten Tagen. Was lesen Sie im Moment, Frau Möst?
Ich habe mir gerade das Buch gekauft von Gerald Hüther über Demenz, dass das kein Schicksal sein muss. Mhm. Bin aber ganz am Anfang, also da traue ich mir noch nicht, irgendeine Diskussion zu führen, weil ich wirklich gerade auf der ersten Seite bin. Und parallel dazu in relativ großen Etappen das Buch von dem berühmten Geigenbauer aus Bayern, Martin Schleske, Der Klang. Das ist ein sehr dickes Buch und auch ein sehr tiefgehendes Buch. Und da habe ich entschieden, dass ich das nur ganz langsam in großen Pausen lese. Ich finde es unheimlich spannend. Es ist eine tolle Persönlichkeit. Und das reicht dann auch. Also das ist genug.
Was wünschen Sie sich für die nächste Zukunft?
Natürlich, also ich glaube, dass das jeder Musiker so sagt, so schnell wie möglich in die Konzertsälen wieder auftreten zu können. Ich gehöre dazu denen, die optimistisch sind. Ich glaube daran, falls wir immer mit Corona leben müssen, dass wir da uns einfach vielleicht auf einer anderen Ebene, auf der organisatorischen Ebene abmühen müssen, zugunsten eines Live-Konzertes, dass wir sagen, wir nehmen das in Kauf, dass das halt jetzt organisatorischer und Natur und hygienischer Natur herausfordernder ist, aber das machen wir der Musik zuliebe, dass die wieder live stattfinden kann. Und das ist mir dreimal lieber, als zu Hause sitzen und sagen, ist das was mit Livestream-Konzert, ist das genauso wertvoll, hoffentlich wird es bald wieder. Also ich bin so auf der Seite der Musiker und Künstler, die sich was einfallen lassen und die was in Kauf nehmen. Das ist das, was mich begeistert. Und da ist mir auch jetzt während Corona eine große Persönlichkeit wieder in Erinnerung gekommen, nämlich Irmgard Seefried, Weltstarsängerin, Kriegsgeneration. Mhm. Und als ich Studentin war, habe ich ein Interview mit ihr gehört. Das hat mich dermaßen beeindruckt. Sie hat erzählt, wie sie mit der Nachkriegsgeneration umgegangen ist. Es waren ja sehr viele Konzerthäuser zerbombt, Schutthaufen noch und nöcher. Und sie hat erzählt, dass sie, also es war kalte Jahreszeit, sie hat sich einen Pelzmantel angezogen, hat sich auf einen Schutthaufen gestellt und hat die schönsten Arien einfach gesungen, ohne Klavier einfach gesungen. Und sind da Leute vorbeigekommen und es ist was in Gang gekommen. Ja. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Ich habe mich dann wieder daran erinnert und habe mir gedacht, so, was ist mein Pelzmantel im übertragenen Sinne? Was ziehe ich mir an? Und was ist mein Schutthaufen? Und was möchte ich statt der Arie sozusagen der Welt sozusagen bieten, damit es vorwärts geht? Und das beschäftigt mich eigentlich täglich. Also was... Ich möchte jetzt nicht sitzen und warten, bis ich Geld von dem und jenen kriege. Auch schön, aber das alleine kann es nicht sein. Also es muss auch von uns Künstlern kommen, dass wir Ideen haben. Und meine große Hürde ist die Technik, weil ich eine Generation bin, die absolut nicht damit aufgewachsen ist. Und die haben einfach vorgenommen, täglich ein bisschen was dazu zu lernen, bis das zur Selbstverständlichkeit wird. Anders kann ich es nicht formulieren.
Großartig, optimistisch und tatenfreudig und gestaltkräftig. Ich danke Ihnen, liebe Frau Mest. Ich hoffe, dass wir uns bald unter anderen Umständen wiedersehen, vielleicht sogar zusammen musizieren, mal sehen, was die Zeit noch mit sich bringt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Sie und für alle Ihre wunderbaren Projekte.
Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke vielmals. Dankeschön.